Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute große Runde im Podcast. Sibylle, ich bitte dich erstmal um Vorstellungen, wer noch dabei ist.
Ja, es ist noch dabei ein ganz besonderer Gast, nämlich Klaus Remde. Er ist Kardiologe aus Heidelberg und wir arbeiten ziemlich intensiv, möchte ich mal sagen, zusammen. Ich bin immer sehr froh, dass er mir zur Seite steht, wenn ich Herzdiagnostik mache und dann doch mal wieder Fragezeichen habe. Da ist er immer für uns da und es ist echt super. Es ist ein sehr, sehr kompetenter, sehr empathischer Arzt. Ich bin immer sehr froh, dass wir zusammenarbeiten. Und dann ist auch noch mein Mann anwesend, der Markus Friauf. Ja, den kennen schon einige als Hausmeister. Der will uns ein bisschen beiseite stehen, was Gesetzestexte und ja, andere Informationen betrifft.
Da waren jetzt schon Doppelherz-Podcast, kann man fast sagen, war da schon drin, weil wir verschiedene Thematiken haben. Ich würde gerne mal so ein bisschen brutal einsteigen. Mir fällt etwas gerade in meinem Umfeld auf, was ich nicht für ganz normal halte. Ziemlich viele junge Menschen haben gerade Probleme mit dem Herz. Also ich habe gerade akut 2 Herzinfarkte unter 40 Jahren im Umfeld. Siehst du das in der Praxis auch?
Also ich kriege es auf jeden Fall auch mit, dass es auffällig viele Leute gibt, die Herzprobleme haben im jüngeren Alter. Klaus, wie siehst du das denn?
Also die Zahl der Patienten mit Herzproblemen in jüngerem Alter hat deutlich zugenommen in letzter Zeit. Unter anderem auch Herzinfarkte. Aber die stehen gar nicht mal unbedingt im Vordergrund. Rhythmusstörungen, Befindlichkeitsstörungen. Es ist sehr, ja, vielfältig.
Das heißt, dieser subjektive Eindruck, den könnt ihr aus der Praxis bestätigen?
Ja, durchaus.
Markus hat sich ja enorm vorbereitet. Lass uns dann mal rein starten, weil es tut sich was von Seiten des Gesetzgebers. Der möchte sich jetzt darum kümmern, dass wir alle herzgesund werden.
Das kann man so bezeichnen, man kann aber auch bezweifeln, dass es so ist. Jedenfalls ist aktuell ein Gesetz in der Mache, was unter dem Arbeitstitel oder unter dem Verkaufstitel Gesundes Herzgesetz läuft. Das ist am 28. August vom Bundeskabinett beschlossen worden, der Gesetzentwurf. Der geht jetzt in den Bundestag und auch in beschleunigtem Verfahren in den Bundesrat. Der Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat es da also ziemlich eilig. Vermutlich wird das Gesetz in einer der kommenden Sitzungen Mitte, Ende Oktober oder Anfang November im Bundestag beraten.
Jetzt haben wir ja schon bei Gesundes Herzgesetz. Das ist ja, ich muss es leider als Medienmensch sagen, klassisches Framing ist das, ne? Weil du benutzt natürlich den Begriff und das heißt ja gar nicht, dass am Schluss das rauskommen muss, was da als Überschrift steht.
Es ist in den letzten Jahren so Mode geworden, dass die Gesetzesentwürfe alle so einen Verkaufstitel bekommen, der es irgendwie leichter machen soll, die Intentionen oder die zentralen Argumente irgendwie in der Öffentlichkeit unterzubringen. Und dieses Gesetz ist im Grunde ein Gesetz, bei dem es primär geht um Vorsorgeuntersuchungen, um Verordnungen von Arzneimitteln. Und letzten Endes, ja, es wird gesagt, dass das Ziel dabei sei, eben die Herzgesundheit deutlich zu verbessern. Ob das der Fall ist, können unsere Mediziner, Medizinerinnen hier in der Runde ja gleich noch ein bisschen genauer untersuchen. Aber vielleicht sage ich erstmal, worum es genau geht in dem Gesetzesentwurf und was drinsteht. Zentrale Inhalte des Gesetzes sind, zentrales Thema des Gesetzes sind Fettstoffwechselstörungen. Und zentrale Aussagen in dem Gesetzentwurf sind, es soll mehr Vorsorgeuntersuchungen geben, und zwar schon bei Kindern auf erbliche Fettstoffwechselstörungen. Und es soll auch bei Erwachsenen mehr solche Vorsorgeuntersuchungen geben, und zwar mit einem Check-up-Einladungssystem, was greifen soll bei 25, 40 und 50 Jahren. Das heißt, der Gedanke des Gesetzes ist so, dass die Praxen bzw. die Kassen dann alle Menschen, die 25 werden, die 40 werden und die 50 werden, mit einem Schreiben zu solchen Vorsorgeuntersuchungen einladen. Des Weiteren ist geplant, dass Risikofaktoren für Fettstoffwechselstörungen und hohe Cholesterinwerte auch durch Apotheken gemessen werden sollen und dass Apotheken auch stärker als bisher beraten sollen, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Und ganz wichtig, es soll deutlich erleichtert werden, Lipidsenker zu verordnen. Das läuft unter dem Stichwort Vorbeugung kardiovaskulärer Ereignisse. Das heißt, es ist geplant, dass Ärzte deutlich schneller, deutlich früher lipidsenkende Arzneimittel, also Cholesterinsenker, verordnen können. Ja, das sind im Grunde schon die wesentlichen inhaltlichen Knackpunkte dieses Gesetzes. Ich habe das recherchiert jetzt in der letzten Woche und so ein bisschen auch versucht, das einzuordnen für mich. Vielleicht mal so vorab so ein paar Dinge, die mir dabei aufgefallen sind. Also was mir sofort aufgefallen ist, eine Vorsorgeuntersuchung ist ja eigentlich keine Vorbeugung. Eine Vorbeugung wäre ja etwas, was effektiv verhindert, dass eine Krankheit entsteht. Und eine Vorsorgeuntersuchung ist ja erstmal einfach nur eine Messung sozusagen, also eine Bestandsaufnahme. Da ändert sich ja an der Gesundheit des Patienten erstmal noch gar nicht. Und letzten Endes der Effekt, den so eine Vorsorgeuntersuchung hat, wenn man sie so stark ausweitet, wie das jetzt hier angedacht ist, ist vor allen Dingen eine systematische Erweiterung der Patientengruppe. Also wenn man mehr untersucht und früher untersucht und dann vielleicht sogar auch noch die Grenzwerte senkt, ab denen etwas als krank oder gefährdet gilt, dann erhöht sich natürlich die Zahl der Kranken massiv. Und der Zustand dieser Leute ändert sich erstmal überhaupt nicht. Das ist ein Zug, der in diesem Gesetz ziemlich deutlich ist. Lauterbach hatte ursprünglich sogar vorgehabt, Grenzwerte in das Gesetz reinzuschreiben. Da ist ihm dann sind ihm die medizinischen Fachverbände in die Quere gekommen und haben gesagt, das geht gar nicht. Man kann nicht in ein Gesetz solche Grenzwerte reinschreiben. Das muss man fachlich, wissenschaftlich definieren. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, die Lipidsenker, die dann stärker verordnet werden sollen, da können aber die beiden Mediziner, Medizinerinnen hier nochmal was zu sagen, beheben ja nicht die Ursache der Fettstoffwechselstörung, wenn es eine gibt, sondern lindern allenfalls die Symptome. Das ist auch so ein Punkt, weshalb ich irgendwie mich schwer tue, mit diesem Gesetz als Maßnahmenkatalog der Vorbeugung quasi zu arbeiten. Dann ist auffällig, dass die Stärkung der Apotheker einen ziemlich großen Raum einnimmt in dem Gesetzentwurf. Wir hatten das ja schon ähnlich bei der Covid-Impfung, wo Lauterbach auch gesagt hat, die Apotheken sollen gestärkt werden in ihrer Rolle als Impfende, als Gesundheitsposten. Ich glaube, das hat damit zu tun, wenn ich das mal so böse interpretieren darf, dass der Lauterbach ganz genau weiß, dass von ärztlicher Seite ihm potenziell eigentlich der gefährlichste Widerstand drohen könnte für Maßnahmen, die er für richtig hält, wenn nämlich sozusagen mit Fachkenntnis argumentiert wird und gesagt wird, das ist unsinnig, was du da planst. Also ich glaube, das ist wirklich eine Maßnahme, um die Ärzteschaft zurückzudrängen und ihre Stellung sozusagen im Gesundheitswesen zu schwächen. Ist schon im Grunde bei diesem Gesetz relevant, weil da zum Beispiel schon drin steht, das Gesetz sei auf der Basis aktueller Leitlinien ausgestaltet worden. Tatsächlich stimmt das gar nicht, weil die aktuell gültigen Leitlinien sehen das Screening, also die Vorsorgeuntersuchung symptomfreier Kinder, gar nicht vor. Und zwar nicht nur in Deutschland nicht, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und in dem Gesetz steht stattdessen auch drin, es soll eine entsprechende Leitlinie erst erarbeitet werden, in der dann, so wie es Lauterbach natürlich drinstehen soll, dass Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern sinnvoll sind. Also da sind ganz viele Mechanismen am Werk, um bestimmte Instrumente stärker zu verankern in der Gesundheitspolitik. Und erstaunlich finde ich, dass es von fachlicher Seite einiges an Widerspruch gegeben hat gegen dieses Gesetz. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWiG, das ist ein ganz zentrales Instrument, um sozusagen von fachlich neutraler Seite zu bewerten, welchen Sinn oder Unsinn haben medizinische Maßnahmen, hat 2 Tage, bevor das Gesetz im Kabinett besprochen wurde, ein Gutachten vorgelegt. Und aus diesem Gutachten ergibt sich, generelle Vorsorgeuntersuchungen machen keinen Sinn. Es gibt keine Evidenz für ihren Nutzen. 2 Tage, bevor das Bundeskabinett genau diese Vorsorgeuntersuchung beschließt. Und das Bundeskabinett beschließt sie trotzdem, obwohl das fachlich anerkannte Institut in Deutschland für diese Frage gesagt hat, es hat keinen Sinn. Also da sind ganz viele Merkwürdigkeiten hinter diesem Gesetz. Auch die Studie, von der Lauterbach immer wieder geredet hat, also er hat da seine interessante neue Studie erwähnt, nach der die Situation von Risikopatienten durch Cholesterinsenker deutlich verbessert würde. Wenn man dann da genauer hinguckt, stellt man fest, diese Studie ist erstens eine ungeprüfte Preprint-Vorveröffentlichung, also ist noch nicht wissenschaftlich gegengeprüft. Zweitens ist es ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm, der das veröffentlicht hat, was natürlich sehr nahe liegt, dass das nicht zufällig jetzt gerade vorveröffentlicht wurde, sondern dass da tatsächlich eine bestellte Studie war, um ein Argument zu haben, weshalb man diese Cholesterinsenker stärker verordnen sollte. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Der Grenzwert für problematische Cholesterinwerte ist im Laufe der Jahre immer weiter gesenkt worden. Und auch das ist natürlich eine Maßnahme, die letzten Endes vor allen Dingen den Effekt hat, dass die Zahl der Kranken bzw. Gefährdeten steigt. Wenn man die Grenzwerte senkt, ist ja logisch, bleiben mehr Leute sozusagen in der Gruppe, die als gefährdet gilt. Also früher war der Grenzwert mal bei 280 Milligramm je Deziliter, dann wurde er auf 240 herabgesetzt und mittlerweile ist es wohl so, dass die meisten Ärzte versuchen, Cholesterinwerte auf 100 zu drücken. Also es gibt einige Merkwürdigkeiten rund um dieses Gesetz, um das mal vielleicht so abzuschließen. Ich kann gleich gerne auch nochmal ein paar Statements bringen von Fachgesellschaften, die sich dazu geäußert haben. Da gibt es ziemlich viel inhaltlichen Widerspruch.
So, das war eine Menge Zeugs. Hier bei Medizin für Mitdenker geht es ja aber genau um das Gegenteil eigentlich von dem, was wir da gerade gehört haben. Denn hier geht es darum, ja, die Menschen aufzuklären, so dass sie nach Möglichkeit aus eigener Kraft gesund bleiben. Ne?
Ja, wer mitdenkt, dem fällt sofort einiges auf, was der Markus Friehoff eben auch schon erwähnt hat. Da sind etliche Merkwürdigkeiten um das Gesetz herum, die direkt ins Auge springen. Und ich habe auch mal geschaut, was die verschiedenen Fachgesellschaften dazu gesagt haben. Die einzigen, die relativ zustimmend waren, war die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Die Kinderkardiologen sind schon wieder deutlich kritischer. Die befürworten zwar das Screening, aber die Verordnung per Gesetzeslage von Medikamenten lehnen die schon wieder ab. Alle anderen Fachgesellschaften sehen das äußerst kritisch, die Bundesärztekammer und der größte Fachverband der Fachärzte, der Bund der deutschen Internisten, die beiden zerreißen das Papier förmlich in ihrer Stellungnahme. Unter anderem auch, dass die Ärzteschaft da umgangen wird, die Fachkompetenz umgangen wird. Und wenn man sich das überlegt mit den Apotheken, die verdienen natürlich nur was, wenn die Medikamente auch verschrieben werden beziehungsweise per Gesetzeslage verordnet sind. Bei mir sieht das ja anders aus. Ich verdiene das Gleiche, egal ob der Patient ein Medikament nimmt oder nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Argument, finde ich.
Das ist ein Neutralitätsgebot. Der Apotheker ist nicht neutral in der Sache. Ich habe auch noch geschaut, ähnliche Überlegungen wurden angestellt bei den US-Amerikanern und im Englischen Königreich, Großbritannien. Die haben aber in Großbritannien 2021 sich aus den bereits genannten Gründen gegen ein universelles Screening entschieden. Und die USA, da gab es eine Taskforce, die haben 2023 festgestellt, dass es keine belastbare Evidenz gibt und haben auch das Screening asymptomatischer Kinder und Jugendlicher abgelehnt. Und das ist dadurch, diese Art von Gesetz wird es in Großbritannien und USA nicht geben.
Fragt sich ja so ein bisschen, woher hat Herr Lauterbach so die Motivation, das jetzt zu machen?
Da kann ich vielleicht was zu sagen, auch wenn es ein bisschen böse ist.
Nur zu.
Karl Lauterbach hat seine Karriere in Anführungszeichen 1999 begonnen als Studienleiter einer Studie zu Lipobay. Lipobay war ein Fettsenker der Firma Bayer. Und diese Studie hätte eigentlich nur durch ärztlich approbierte Mediziner geleitet werden dürfen. 1999 war Lauterbach aber kein approbierter Arzt. Er hat erst 11 Jahre später seine Approbation erhalten. Das allein ist schon eigentlich ein ziemliches Ding. Noch schlimmer ist allerdings, dass die Studie grob falsch war und suggeriert hat, dass Lipobay einen Nutzen hat, der gar nicht gegeben war. Das Medikament hat zu massiven Nierenschäden geführt. Und Bayer musste das dann schließlich vom Markt nehmen, als rausgekommen war, dass diese Studie grob gefälscht war. Und dieses Medikament war genauso eins von der Kategorie Lipidsenker, was jetzt im Rahmen dieses Gesetzes verstärkt verschrieben werden soll. Also wir haben natürlich keinen Nachweis, ob da irgendwelche Interessensverbindungen nach wie vor zum Bayer-Konzern bestehen. Aber ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Wenn ich in meinem Umfeld Menschen spreche, die etwas mit dem Herz haben, gesetzlich versichert sind, die warten tatsächlich sehr lange auf einen Termin. Wenn ich jetzt das höre, dass hier etwas angestoßen wird, das ganz viele Termine und Arbeitskraft bindet, das ist doch kontraproduktiv, oder? Das System funktioniert doch jetzt schon gar nicht so richtig.
Das ist absolut richtig. Also einen Termin beim Kinderarzt zu bekommen, ist ähnlich aussichtslos wie bei einem Kardiologen oder anderen Facharzt. Die Wartezeiten sind viele Monate und das funktioniert ja nur dadurch, dass das Ganze im Rahmen der regulären Jugendvorsorgeuntersuchungen bei den Kinderärzten mitgemacht werden soll, das Screening.
Ist aber doch auch ein Zeitfaktor, so oder so.
Würde das ja auch den Zeitplan der Ärzte total sprengen.
Unbedingt.
Ich habe da ein Statement, ich schaue gerade mal, wo ich das gefunden habe. Statement vom, ja genau, die DGAM, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, hat gesagt, dass sie das Gesetz sehr kritisch sehen, weil mit den regelmäßigen Check-ups die knappe Ressource Arztzeit noch mehr verringert würde. Und die Check-ups seien de facto Zeitfresser in der Praxis.
Ich habe da jetzt nochmal eine Frage an den Klaus. Und zwar, Klaus, diese Cholesterinsenker, die werden ja mittlerweile schon verteilt wie verrückt. Und dennoch wird die Herzgesundheit nicht besser, sondern schlechter. Und ich frage mich da wirklich, wenn ich mir das so aus der Perspektive der Epidemiologie anschaue, was bringt uns das? Also es kann schon sein, dass es im Einzelfall so ist. Ich weiß, wir haben darüber auch schon mal intern gesprochen. Wir haben ja immer mal so kleine Arbeitskreise. Und da hat sie auch herausgestellt, du hast gesagt, na, du hast schon mal Patienten, denen gibst du dann die Statin, also einen Fettsenker. Und da sieht man dann schon, dass die Ablagerungen weniger werden. Aber sag doch dazu bitte mal was. Ich bin da sehr kritisch, was diese Statine betrifft.
Wir müssen auf jeden Fall mal auseinanderhalten, sind wir in der Primärprophylaxe, also machen wir Vorsorge bei jemandem, der noch gar keine Erkrankung hat? Oder ist es Sekundärprophylaxe, das heißt bei jemandem, der ein Gefäßereignis in seinem Leben bereits hatte, im Wesentlichen Schlaganfälle oder Herzinfarkte? Das gilt es erstmal auseinanderzuhalten. Das gesunde Herzgesetz beschränkt sich ja ausschließlich auf die Primärprophylaxe, also für Patienten, die eigentlich keine sind, um zu verhindern, dass sie irgendwann mal welche werden. Und hier ist der Punkt, je niedriger wir diese Grenzwerte setzen, umso weniger muss man sich überlegen, bringt Prophylaxe irgendwas? Denn wenn ich jetzt jemanden, der ein hohes Cholesterin von vielleicht 280 hat, vorsorglich ein Medikament gebe, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was erreichen. Aber wenn ich die Grenzwerte runtersetze bei Patienten, dann die ein Cholesterin von 100 nur noch haben und da noch Prophylaxe betreibe, dann wird die Zahl derer, die ich behandeln muss, immens hoch, um einen von einem Ereignis zu schützen.
Und aus meiner Perspektive ist es so, dass das Cholesterin ja ein ganz wichtiger Zellbestandteil ist. Das Cholesterin gibt ja Stabilität für die Zelle. Und zudem ist es ja auch noch Grundlage für unsere Hormone. Das muss man ja auch noch sagen. Aus dem Cholesterin wird mehr Pregnenolon gebildet. Daraus werden unsere ganzen Geschlechtshormone gebildet. Und es ist auch bekannt, dass niedrige Cholesterinwerte mit Depressionen assoziiert sind. Und Depressionen sind ja auch mit an ganz weit vorne liegende Probleme. Also ich sehe es sehr kritisch, dass man jetzt jedem, der ein bisschen erhöhte Werte hat, Cholesterinwerte in diesem Normbereich, der ja auch irgendwie für mich nicht nachvollziehbar ist, dann therapiert.
Die Normbereiche sind sehr willkürlich gewählt und werden gesenkt mit jedem Medikament, was neu auf den Markt kommt und was potenter den Cholesterinspiegel senken kann. Wir müssen uns auch noch überlegen, wir haben eigentlich keinerlei Erfahrung mit dieser Medikamentenklasse bei Kindern und Jugendlichen und welchen Einfluss die eventuell haben können auf einen Körper, der sich erst aufbaut, der erst im Werden ist und noch wächst.
Wenn ich richtig informiert bin, ist es ja wohl auch so, dass diese erbliche Fettstoffwechselstörung, von der in dem Gesetzentwurf auch so ausdrücklich die Rede ist, ja auch gar nicht so häufig ist, dass da jetzt Massen wirklich prophylaktisch mit Lipidsenkern traktiert werden müssten, oder? Wie häufig ist diese erbliche Fettstoffwechselstörung?
Es gibt verschiedene Ausprägungsgrade, insofern ist es schwer zu sagen. Je niedriger man da den Grenzwert ansetzt, umso häufiger tritt die Erkrankung dann auf. Aber so echt problematische Fälle sind eher äußerst selten und in einem Screening ja eher Glück, wenn man sie trifft.
Und ich sehe halt auch Kinder, die essen vielleicht auch vermehrt Fett. Das kann auch sein, denn Cholesterin ist ja nun ein Fetttransporter. Und wenn man Fette isst, geht das Cholesterin natürlich auch hoch. Das ist ja auch ganz normal. Ich sehe tatsächlich Kinder, die erhöhte Cholesterinwerte haben. Und ich kann das ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass das irgendeinen Einfluss haben soll auf die Herzgesundheit der Kinder. Außer sie sind wirklich übergewichtig, massiv. Und es gibt ja diese Kinder, die wirklich wo man denkt, die kriegen jetzt einen Diabetes oder die fangen tatsächlich an mit dem Diabetes, weil sie einfach so massiv übergewichtig sind. Da muss man aber, denke ich, anders die Prophylaxe anders sehen, nämlich durch Bewegung, gesunde Ernährung, Sport, ja genau, diese ganzen Sachen. Aber womit ich mich auch schwer tue, ist, dass es immer heißt, hohes Cholesterin bedeutet gleich Gefäßkrankheit. Denn eigentlich ist das Cholesterin ja nur ein Fetttransporter. Und aus meiner Perspektive, du kannst mich gern korrigieren, Klaus, ist es so, dass wenn wir entzündete Gefäße haben, also einen oxidativen Stress im Gefäßsystem, dass dann dieses Cholesterin oder dass dann das Cholesterin quasi so eine Patch-Funktion hat, wie so ein Pflaster. Es wird dann draufgeklebt. Also das Cholesterin selber macht gar nicht die Problematik im Gefäßsystem, sondern ursächlich dafür sind eigentlich Entzündungen des Gefäßsystems. Und dann dazu kommt dann das Cholesterin als quasi Pflaster, wodurch man sich dann vorstellen kann, dass auch die Gefäße enger werden. Aber da muss man noch überlegen, dass man diese Entzündungsaktivität niedrig hält, wäre mein Ansatz.
Ja, genau das ist der Punkt. Das Cholesterin alleine macht noch kein Problem. Sonst hätten ja viel mehr junge Menschen die Probleme. Und je mehr Entzündungsreaktionen im Gefäß entstehen, umso problematischer wird es. In der Regel kommt das erst mit höherem Lebensalter. Die jungen Menschen haben heutzutage das Problem, dass sie eben wenig Bewegung haben und sich ungesund ernähren und dadurch früher im Leben solche Entzündungsprozesse im Körper entstehen können. Das ist auch der Kritikpunkt von vielen Fachgesellschaften, wenn man sich die Stellungnahmen durchliest, dass die sagen, bevor wir mit Medikamenten arbeiten, sollten wir unbedingt schauen, dass die jungen Menschen sich mehr bewegen und sich gesünder ernähren und Gesundheitsschulung in der Schule oder in anderen Bereichen vornehmlich durchgeführt wird und eben keine Medikamentengabe propagiert werden sollte. Das ist in vielen Stellungnahmen zu lesen, in etwa in dem Wortlaut.
Da habe ich ein schönes Zitat von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die schreibt zu dem Gesetz: Das Gesetz lässt außer Acht, dass durch eine Verbesserung der Primärprävention, zum Beispiel durch gesellschaftliche Aufklärung, Werbeverbote für oder eine transparente Kennzeichnung ungesunder Lebensmittel, hohe Steuern auf diese Lebensmittel oder bewegungsfördernde Lebensbedingungen noch stärkere Effekte zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erreicht werden können. Das bestätigt genau das, was du gerade sagst,
glaube ich. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und wenn ich das nochmal ganz böse sagen darf, wir brauchen hier Turnhallen und wir brauchen Sportunterricht und wir brauchen Lehrer für Ernährung, aber wir brauchen halt keine Radwege in Peru.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle gibt es eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe noch eine Frage. Wir haben hier auch schon Podcasts zum Thema Vorsorge gemacht und ein Punkt dabei ist immer, wenn ich viel schaue, ist es unweigerlich, dass ich dort auch Fehler mache. Das heißt, dass jemand in das ganze medizinische Raster fällt, obwohl er da gar nicht reingehört.
Ja, da kann man ergänzend noch sagen, es gab ja eine lustige Untersuchung, Sibylle, du hast mir die geschickt mit den Oreo-Keksen. Der Kollege, der einfach gefastet hat, durch die Fastenstoffwechselsituation in seinem Körper sehr hohe Blutfettwerte hatte und dann Haufen Oreo-Kekse gegessen hat und nicht mehr katabolen Stoffwechsel hatte und zack, gingen seine LDL-Werte wahnsinnig runter. Da kann man natürlich einen wahnsinnigen Screening-Fehler machen bei Kindern.
Das ist gar nicht nur durch die Menge, sondern auch einfach durch Ernährungsgewohnheiten oder durch so etwas auch?
Durchaus. Also wenn die mal einen halben Tag einfach gespielt haben, vergessen haben zu essen und dann zum Screening gehen, dann könnten durchaus bei einer katabolen Stoffwechsellage die Fettwerte immens hoch sein. Und das nächste Mal haben die vorher gerade einen Liter Cola getrunken und haben niedrige Werte, was völlig widersinnig ist eigentlich.
Katabol heißt abbauend, nur mal gerade, also wenn man nichts gegessen hat, dann baut sich der Körper quasi ab, also nicht komplett, aber.
Ja. Das heißt, einmal gucken ist eigentlich schon ungenügend, ne?
Einmal gucken kann einen Riesenfehler beinhalten, ja.
Der Riesenfehler hat dann natürlich das System, weil es tatsächlich eher den Effekt haben kann, dass eben ganz, ganz viele Leute plötzlich sozusagen als Zielgruppe dieser Gruppe von Arzneimedikamenten in den Blick kommen. Also die Kundengruppe erweitert sich einfach enorm. Und für die Pharmaindustrie ist es natürlich spannend, wenn man plötzlich sagen kann, wir hatten das ja schon bei vielen anderen Krankheitsthemen auch, dass einfach durch die Absenkung von Grenzwerten plötzlich die Zahl der potenziellen Empfänger von Medikamenten drastisch erhöht werden kann. Ja, und das ist natürlich letzten Endes Markterweiterung aus Sicht der Pharmaindustrie.
Dann würde ich mal Klaus fragen, was machen wir aus unserer Perspektive, um diese Zahl der Cholesterinsenker-Empfänger so niedrig zu halten wie möglich?
Aufklärungsarbeit, mit den Leuten reden. Also viele, viele sind durchaus sehr empfänglich. Es laufen ja auch immer mal wieder kritische Dokumentationen, die klassische Dokumentation auf Arte, die inzwischen, glaube ich, jährlich einmal mindestens ausgestrahlt wird. Es wundert mich, dass das in einem öffentlich-rechtlichen Sender noch möglich ist. Die fördert immer wieder das kritische Denken gegenüber den CSE-Hämmern, diesen Statinen, bei den Menschen. Also in Heidelberg sehe ich das durchaus, dass immer wenn die Sendung wieder lief, dann geht die Kritik nach oben und da kann man durchaus einhaken.
Ja, ich glaube, das hieß mal die Cholesterinlüge. Während Covid hat sich der Name geändert. Weißt du, wie das jetzt heißt?
Leider vergessen, aber der Inhalt ist gleich. Da hat sich letztlich nichts geändert.
Genau, ja.
Ich vermute, Sie haben viel für die Rechte bezahlt und deswegen müssen Sie das noch ein paar Mal senden. Das hat manchmal ganz pragmatische Gründe, warum Sachen noch laufen.
In dem Fall ist es ja auch gut.
Genau, deswegen. Ich würde gerne nochmal, weil wir sind ja grundlegend positiv hier und die paar Sachen, ich vermute, es ist auch relativ einfach. Herzgesundheit, das ist Bewegung, Ernährung, ne? Oder gibt es noch was wir beachten können?
Es gibt nichts, was besser wirkt.
Und natürlich Stressreduktion auch noch. Also dieses dauernd im Radrennen, das ist natürlich auch so ein Hamsterrad.
Ja, der klassisch negative Stress des Hamsterrads.
Also es sind fast die drei Klassiker.
Ich kann das gerade nochmal nachtragen. Die Sendung heißt Cholesterin, der große Bluff.
Ja, die Cholesterinlüge.
Darüber findet man es.
Ja, der nächste Punkt wäre die Rauchprävention in Schulen. Ganz wichtiger Punkt. Auch da kann man mit sehr viel weniger Geld und sehr viel weniger Aufwand viel, viel mehr erreichen. Kommt zum gesunden Lebensstil für mich in jedem Fall noch mit dazu. Durch die ganzen Corona-Maßnahmen, das ist nachgewiesen, hat die Zahl der rauchenden Jugendlichen deutlich zugenommen. Da ist auch ein kausaler Zusammenhang eigentlich belegt. Man hätte sich von politischer Seite lieber darum kümmern sollen. Ich glaube, von Herrn Lauterbach ist das einfach wieder mal ein Geschenk an die Pharmaindustrie. Und wenn es nicht fehlende Kompetenz seiner Seite ist, was noch der bessere Fall wäre, dann ist es Vorsatz.
Das hat in der letzten Woche in einer Podiumsdiskussion mal gesagt, man stellt sich dann immer die Frage, ist das Ahnungslosigkeit oder böser Wille? Und böser Wille wäre mir fast lieber, weil es dann noch irgendeine Art von Kompetenz beinhaltet.
Ja, ich fürchte, das wird so zutreffen.
Ich kann also quasi als Fazit hier auch nur mitnehmen, dass Aufklärung, darüber reden, das A und O ist.
Genau so drüber reden, sich austauschen, ganz wichtig, denke ich auch.
Fragen stellen als Laie, gerade als Laie, einfach Fragen stellen, ja, nichts einfach glauben.
Wir haben so viele günstige Möglichkeiten, positiv Einfluss zu nehmen bei den jungen Menschen und auch bei den im mittleren Alter, dass wir da unsere positiven Absichten darauf richten sollten und da können wir viel erreichen. Und die Statine lassen wir mal ganz hinten runterfallen.
Sehr gut, das war doch ein schönes Schlusswort.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.